zart und bitter. Herzlich willkommen bei Zart und Bitter Crime Stories. Micha, wo erwische ich dich?
Antworte ich nicht drauf.
Jetzt sag doch mal in meiner, wie heißt das, Kriminate oder wo? Ja,
fast richtig. Im Krematorium.
Im Krematorium, okay.
Ja. Das ist, wir wollen uns ja jetzt nicht da irgendwie an Lanz und Precht hier orientieren. Nein. Wahrscheinlich gibt es den Podcast auch gar nicht mehr, wenn wir mit dieser Folge herausgehen. Weil die stehen doch am Abschuss. Lanz und Precht stehen auf der Abschussliste.
Auf jeden Fall. Die sind kurz vorm kompletten Shitstorm.
Und in dieses Vakuum werden wir hier reingehen mit unserem Crime Talk.
Und dann übernehmen wir diese Millionen Hörer. Die werden wir dann alle an uns
Crime und Precht
dran binden. Ja, also Michael, jetzt sind wir hier bei einer neuen Crime Story.
Ja. Da sind wir wieder, ja. Und es geht schon direkt los. Wir, ohne Umschweife geht's hier.
Willst du mir noch irgendwas sagen? Hallo erstmal an die Hörer und Hörerinnen?
Nein. Wir machen direkt in medias res. Sagt man das so?
Ja.
Hattest du Latein?
Nein, hatte ich nicht.
Was bedeutet das überhaupt?
Keine Ahnung, ich kenne nur in dubio pro reo.
Ja, das machen wir auch
Weil
heute.
Ich ja Jura studiert habe und da gibt es auch manchmal ab und zu lateinische Begriffe. Okay.
Stefan, was hast du mitgebracht?
Ich habe was für dich mitgebracht, einen Fall, wo ich wirklich gedacht habe, ey, das ist irre, das kann jetzt nicht wirklich wahr sein. Du wirst auch irgendwann an den Punkt in diesem Fall kommen, wo du sagst, das ist jetzt nicht wirklich passiert.
Steige ich da irgendwann aus oder was?
Es wird schon echt kurios, würde ich mal sagen. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen und ich fange direkt an.
Eins nach dem anderen. Chronologisch bauen wir das auf.
Genau. Und zwar spielt mein Fall in der Schweiz. Ja. 2009 in Zürich Oerlikon. Ist ein Vorort von Zürich. Mhm.
Noch nie gehört.
Ja, ist auch nicht,
aber Zürich
ist auch nicht relevant, aber eine Kurzverortung muss natürlich sein.
Okay.
Und es ist der 19. Oktober 2009, es ist 5:30 Uhr morgens und Nasrin, eine 41 Jahre alte Frau, ist auf dem Weg zur Arbeit, also sie kommt morgens aus ihrer Wohnung raus. Mhm. Und will zu ihrem Auto gehen und plötzlich...
Und will zur Arbeit fahren.
Will zur Arbeit fahren. Mhm. Und es fallen 5 Schüsse, eine regelrechte Hinrichtung.
Sie ist tot.
Sie bekommt 2 Schüsse in den Kopf und auch noch in die Hand und in den Oberschenkel. Das alles passiert keine 50 Meter entfernt von ihrer Wohnung. Und sie wird im Prinzip kaltblütig aus kurzer Distanz erschossen. Mhm. Und... Bevor ich jetzt weiter erzähle, ganz kurz, wer ist Nasrin? Nasrin, wie schon gesagt, eine 41 Jahre alte Frau, sehr hübsch, verheiratet und sie ist stellvertretende Filialleiterin in einem Schuhgeschäft am Flughafen. Sie hat ursprünglich mal in Bangladesch Jura studiert, war sogar Rechtsanwältin, ist dann in die Schweiz gezogen und hat sich von ganz unten wieder hochgearbeitet. Erst bei McDonald's, Kellnerin, Verkäuferin. Und 1996 ist sie in die Schweiz gekommen mit 28 Jahren. Kurz vorher hatte eine arrangierte Hochzeit stattgefunden mit Humayun.
Ja. Das ist der Name eines Mannes.
Eines Mannes, ihres Mannes. Er ist auch Bengale, so wie sie. Und eine Nacht vorher, also den Abend vorher, ist sie zurückgekehrt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen, war sie in einem Kurzurlaub in Mallorca.
Ich frage mich, warum richtet man die hin?
Das werden wir uns jetzt alle diese Frage stellen.
Ist das eine
ganz normale Ehe und man kann vielleicht schon mehr oder weniger verraten, so ganz glücklich war sie nicht verheiratet. Okay. Sie hätte eigentlich um 6 Uhr morgens das Schuhgeschäft aufschließen sollen am Flughafen. Das passiert nicht mit 41 Jahren Stück.
Ein Schuhgeschäft im Flughafen?
Ja, ja. Die
Was um 6 Uhr morgens aufmacht?
Ja, im Flughafen machen die Schuhgeschäfte früh auf. Und das alles passiert nicht. Mit 41 Jahren stirbt sie und sie liegt in ihrem Blut auf der Straße. Hm. Interessant ist, es wurde ihr nichts gestohlen. Ja? Die Polizei vermutet, dass der Täter auf sie aufgelauert hat. Und die Blutspuren auf der Straße vermuten oder lassen vermuten, dass sie noch versucht hat, ihrem Mörder zu entkommen. Die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist, es könnte ein klassisches Beziehungsdelikt sein, ja. Also es kommt schon oft vor, dass die Ehemänner die Täter sind bei verheirateten Frauen. Und
Ex-Freund.
Ja.
Muss ja nicht.
Wer weiß. Also die Polizei vermutet schon so ein bisschen vielleicht doch ein Beziehungsdelikt.
Klingt immer so ein bisschen beschönigend oder Familiendrama, Beziehungstat. Das, wenn man davon in der Presse liest, klingt das immer so, ach ja, okay, ist nicht ganz so schlimm.
Ja, es ist genauso schlimm wie jeder andere Mord.
Ja, aber es klingt also, etwas, warum spricht man dann von einem Familiendrama? Oder
ja.
Der verlassene Ehemann konnte nicht anders und hat abgedrückt.
Finde ich aber jetzt nicht unbedingt. Also wenn ich höre Beziehungsdelikt, ist das für mich nur eine Verortung, wo dieses Delikt, warum dieses Delikt passiert ist.
Also es klingt für dich nach Verständnis und weich?
Nein, und Verharmlosung, nein, überhaupt nicht.
Okay, gut.
Also eigentlich gar nicht.
Das spricht der Jurist.
Für die Polizei ist es einfach nur ein Hinweis, wo sie ermitteln kann.
Ja.
Und was macht die Polizei natürlich? Sie geht noch am selben Morgen, kurz vor 7:30, also 2 Stunden später, zu diesem Ehemann, der ja nur 50 Meter weit entfernt wohnt, mit den beiden gemeinsamen Söhnen. Sie klingelt dort.
Wie, die haben Tür an Tür gewohnt oder was?
Nein, die haben zusammen in einer Wohnung gewohnt. Die Frau mit ihrem Ehemann, also Nasrin, mit ihrem Ehemann Humayun, Humayun R. Heißt er, und ihren beiden Söhnen.
Also die sind zu der Frau quasi, wo die Frau gewohnt hat.
Genau.
Zu der Adresse sind die dann.
Sie sind da hingefahren, haben geklingelt. Die Polizei steht vor der Türe und die Polizei fragt, wo ist denn ihre Frau? Und also sie ist schon so ein bisschen ermittlungstaktisch. Ne? Also die kommen da jetzt nicht rein und sagen, ihre Frau ist erschossen worden. Sondern die fragen erstmal, wo ist denn ihre Frau?
Und mal gucken, was der sagt.
Genau, mal gucken, was der sagt. Und er sagt.
Aber ist schon hart, weil die wollen quasi den Angehörigen, den müssten die eigentlich Bescheid sagen. Und nur mal angenommen, er wäre nicht der Täter. Dann sind die dann quasi zu einem nach Hause gegangen. Ja, ich wollte mal fragen, wo ist ihre Frau? Ja, wie, wo ist meine Frau? Die ist zur Arbeit gegangen eben. Ach so, ja, tatsächlich.
Natürlich, aber.
Und dann, stimmt gar nicht, die wurde erschossen. So kann man doch das nicht machen
eigentlich. Naja, die Polizei denkt ja schon ermittlungstaktisch. Und wenn es vielleicht ein Beziehungsdelikt ist, dürfen die ja denn nicht direkt mit Täterwissen ankommen. Ja. Also beziehungsweise
ja, das Wissen. Ist schon hart, ne?
Es ist natürlich hart. Sie fragt halt auch, wo ist ihre Frau? Und er sagt, sie ist arbeiten gegangen. Und dann sagt die Polizei auch direkt, es tut uns leid, ihre Frau ist tot. Und er bricht noch an der Türe in Tränen aus. Und die Polizei sagt aber erstmal gar nicht, wie sie gestorben ist. Und dann fragt sie ihren Ehemann, was ist denn heute Morgen passiert? Und er erzählt, sie sei aufgestanden, habe ihm Tschüss gesagt, ihn noch berührt und sei dann gegangen. Er und seine Söhne hätten geschlafen, bis die Polizei sie geweckt hätten. Und Humayun, der Ehemann, wird auch untersucht. Man findet keine Blutspuren. Und bei einer zweiten, genaueren Untersuchung entdecken sie 2 Schmauchspurenpartikel an der rechten Hand und am Ärmel des Kittels.
Was für ein Kittel? Der da hing, oder was?
Ja, so eine Jacke.
Also den hat der nicht angehabt, sondern...
Nee, der hat ja so getan, oder er hat ja erstmal gesagt, ich sei gerade aufgestanden. Ne?
Aber diese Spuren, die wurden doch dann wahrscheinlich erst später im Labor festgestellt, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja,
klar. Und nur...
Oder?
Ja,
okay.
Natürlich, das können die nicht vor Ort direkt machen, das sind viel zu klein, diese
Bude. Also haben die dann Spurensicherung und alles,
Die haben das natürlich alles auf den Kopf gestellt.
Okay, also es gab dann das ist ja schon sehr verdächtig.
Ja, das ist schon sehr verdächtig, aber 2 Schmauchspurenpartikel sind sehr, sehr, sehr wenig. Das ist sehr gering. Ja. Und das ist im Juristischen kein Beweis. Es müssen juristisch mindestens 4 gefunden werden. Okay. Wenn man darauf schließen wollte, dass eine Person gerade erst geschossen hat.
Also das hat man ja schon öfters gehört, auch in anderen Krimiserien und so weiter. Schmauchspuren.
Ja.
Das ist ja komisch, dass das so ist. dass nur weil ich eine Pistole in der Hand trage und damit einen Schuss abgebe, das sind ja quasi von dem Schwarzpulver und von anderen Explosivmaterialien, Rauch und so weiter, da entwickelt sich ja so auch so ein Gas und so weiter, wenn man da mitschießt, so ein Explosionsgas oder sowas.
Ja.
Und das alles hinterlässt dann trotzdem, obwohl das ja trotz Wind und so weiter, hinterlässt das kleine Spuren. Also man könnte auch sagen, so Explosionsrückstände oder was sind Schmauchspuren?
Also ich vermute mal, das ist der Dampf, der entsteht, wenn ein Schuss abgegeben wird. Und ja, ist natürlich die Frage, wieso hat man Schmauchspuren am Kittel? Natürlich ist das verdächtig, ja, aber es ist einfach kein Beweis. Und wer weiß, ich meine, das kann ja alles Mögliche sein. Es kann ja vielleicht auch sein, dass ein anderer geschossen hat und die Waffe wurde dann übergeben. Oder da gibt es ja tausend noch andere Konstellationen, ja. Also du musst ja wirklich Beweise haben, wenn du einen verurteilen willst oder anklagen willst, ja. Und die hat die Polizei einfach nicht.
Mhm.
In der Wohnung schauen sie natürlich auch nochmal nach und finden nichts, keine Beweise. Und ja, dann passiert das, was passieren muss. Draußen vor der Wohnung baut die Polizei ein weißes Zelt auf. Schließlich erfährt dann auch Humayun, dass seine Frau getötet wurde. Und das genau, also zu dem Zeitpunkt ist er auch irgendwann mal an seinem Balkon und lehnt sich raus und weint auch und so. Und da gibt es wohl auch ein Bild, das habe ich auch im Internet gefunden, das ist so ein sehr bekanntes Bild. Da sieht man ihn am Balkon weinen.
Wieso ist denn das ein sehr bekanntes Bild?
Weil das damals das war ein Riesenfall.
Echt?
Und das stand damals in der Bild-Zeitung, dieses Bild. Und darunter, unter diesem Bild stand, sind diese Tränen echt?
Ah.
Ja, ja, da wurde schon spekuliert und so. Ne? Und da sieht man so ein verzerrtes Gesicht, tränennasses Gesicht und dann anschließend wird er auf
Bild-Zeitung auch wirklich.
Ja, ich meine Bild-Zeitung, die brauchen natürlich eine Story. Das Bild kann ich dir auch gleich mal zeigen.
Okay.
Aber, zeig ich dir gleich mal. Und er wird dann natürlich direkt auf die Wache mitgenommen und auf der Wache erzählt er so im Prinzip sein halbes Leben. Ja, er erzählt dann, dass er 1983 aus Bangladesch geflüchtet sei in die Schweiz. In Bangladesch hatte er einer politischen Jugendorganisation angehört, die verfolgt wurde. In der Schweiz heiratete er erst eine Spanierin, mit der er auch zwei Söhne hat. Dann kam die Scheidung und seit 1996 ist er halt mit dieser Nasrin verheiratet.
Aber das war doch irgendwie so eine arrangierte?
Genau, seine Familie hatte diese Ehe arrangiert. Es war eine arrangierte Ehe und die Ehe fand auch in Bangladesch statt und Nasrin ist daraufhin danach dann in die Schweiz zu ihm gezogen und haben da gelebt und dann noch zwei Kinder bekommen. Und er sagt, es sei eine gute Ehe gewesen, sie hätten keine Probleme gehabt, das Familienleben war bestens organisiert, sie arbeitete morgens in der Frühschicht in ihrem Schuhladen und er sei Kellner gewesen oder er sei Kellner und hätte abends gearbeitet und dann konnten die sich auch abwechselnd um die Kinder kümmern und dann fragt die Polizei, wer wusste denn, dass sie Frühschicht hatte? Er sagt daraufhin nur er und seine Chefin und also die Polizei versucht jetzt herauszufinden, wer könnte davon noch wissen, dass sie auch morgens zur Arbeit geht.
Ja.
Und achso, genau, das erzählt er auch noch, dass sie vorher in den Ferien gewesen seien und die Ferien seien auch sehr schön gewesen, sie hätten keine Feinde und dann fragt die Polizei noch, gab es Affären? Und daraufhin sagt der Humayun, ja, es hätte da einen Mann gegeben, der hätte ihr irgendwie mal vor 3 Jahren so eine Visitenkarte zugesteckt. Irgendwie, sie kannten sich wohl vom Betriebsrestaurant. Mehr sei da aber nicht gewesen. Und er hätte auch keine Beziehungen zu anderen Frauen. Während Humayun auf der Polizeistation erzählt, geht bei der Polizei ein Anruf ein. Dort meldet sich Michael B. Und er sagt, er rufe an wegen der erschossenen Frau. Und er habe seit 3 Jahren eine Affäre mit Nasrin. Die Polizei fragt Humayun, sie haben ja noch gar nicht gefragt, wie ihre Frau getötet wurde. Und er sagt, ja, ich weiß nicht, ich dachte, sie erklären mir das dann. Und dann sagt die Polizei, sie wurde erschossen. Und er spielt dann, also er reagiert sehr erschrocken und sagt, was, wie, erschrocken.
Also die Polizei hat vorher nichts gesagt und der hat auch nicht gefragt.
Genau, er hat
nicht. Wie ist denn meine Frau gestorben, genau, was ist denn da passiert?
Er hat nie gefragt.
Schon und verrückt,
dann,
ne?
Ja, und dann fragt die Polizei auch, warum haben sie eigentlich nie gefragt? Und dann ja. Er so, ja, ich dachte, sie erzählen mir das. Und dann erzählen sie ihm das auch. Dann bricht er wieder in Tränen aus. Das wirkt alles sehr auffällig. Mhm. Ja, also das fühlt sich schon irgendwie komisch an.
Die Polizisten wissen ja, wie man da erfahrungsgemäß reagiert. Klar, jeder reagiert anders, aber das ist schon komisch.
Ja, das sind halt.
Um nicht zu sagen, verdächtig.
Genau. Und ja. Dann auch noch der Anruf, dass es dann doch eine Affäre gab. Mhm. Er hat ja behauptet, da gab es nichts. Gut.
Und das war alles noch an dem ersten
alles noch
Tag?
Alles noch in der Polizeistation, direkt unmittelbar danach. Und die Polizei.
Aber dass dann da direkt einer wusste, ja, ich rufe an wegen der toten Frau.
Ja, ja. Das hat sich ja ziemlich schnell rumgesprochen.
Und dass da die Bild-Zeitung da schon ein Foto von so einem hatte.
Ja, wahrscheinlich war das dann auch am nächsten Tag und ja, so.
Ne? Okay.
Also das ging dann relativ schnell und die Polizei hat dann auch schon mehr oder weniger Verdacht und teilt ihm auch mit, ich muss ihn leider mitteilen, sie sind ja ab jetzt verhaftet.
Und verhaftet schon?
Ja, und er kommt dann direkt in U-Haft, in die Zelle.
Krass.
Und die beiden Söhne werden in ein Kinderheim gebracht. Die Polizei untersucht dann auch nochmal die Patronenhülsen. Die wurden alle von derselben Waffe abgefeuert. 70 Polizisten suchen die ganze Straße ab. Die steigen sogar in die Kanalisation, um die Tatwaffe zu finden, aber sie finden sie nicht. Mhm. Und ja, dann steht allerdings auch dieser Michael B. erstmal unter Verdacht. Das ist ja dieser Liebhaber von der Nazarin. Und er wird befragt, sogar verhaftet. Der wird dann aber irgendwann wieder laufen gelassen. Und er hat auch noch eine brasilianische Ehefrau. Die wird auch befragt. Dann die spanische Ex-Frau von Humayun mit ihren beiden Söhnen steht unter Verdacht. Aber alle haben dann irgendwie auch Alibis. Und es ergibt sich kein dringender Tatverdacht. Mhm. Es geht so ein bisschen ins Leere. Und ja, dann kommen auch anonyme Hinweise bei der Polizei rein. Dann heißt es, ein gewisser Mahbub habe mitgemacht. Auch der wird verhaftet, auch ohne Resultat. Hausdurchsuchungen gibt es im Bekanntenkreis von Humayun. Es macht sogar das Gerücht die Runde, dass der Mord über Italien organisiert worden sei. Freunde von Humayun in Italien werden verhört. Einer, der kurz vorher sogar noch bei der Familie war und der Humayun einen Gefallen geschuldet hatte, weil Humayun ihn wohl mal zur Flucht aus Bangladesch verholfen hatte. Und die Ermittlungen reichen dann wirklich von Italien, es geht sogar in die USA, da wird sogar übermittelt, in Bangladesch, in der Schweiz, aber so richtige Tatverdächtige ergeben sich da nicht. Und die Schwester von Nazarin meldet sich. Sie sagt, Nazarin habe wohl mit den Söhnen nach USA auswandern wollen. Mhm. Die Schwester sagt, Humayun hat sie getötet, um die Flucht zu verhindern. Und die Polizei findet dann auch Bankauszüge, die wirklich belegen, dass Nazarin ihrer Schwester eine Geldsumme überwiesen hätte. Die wohnt in den USA.
Nazarin der Schwester, ja und?
Ja, offensichtlich wurde tatsächlich die Auswanderung vorbereitet, weil ja schon Geld überwiesen wurde. Also an der Geschichte ist wohl auch irgendwas dran. Hm. Auch Freundinnen von Nazarin berichten von einer eher zerrütteten Ehe, die gar nicht so gut war. Humayun habe Nazarin ständig angerufen, gedroht, geweint. Er habe sie sogar einmal gewürgt. Und dann finden die Ermittler einen ziemlich guten Hinweis, vielleicht sogar einen Beweis. Sie finden ein Notizbuch mit Humayuns Handschrift, das er mal vor Monaten verfasst hatte. Dort steht drin, der Mann, der in meinem Leben Feuer entfacht hat, muss diese Welt verlassen. Für meine Frau und meine Kinder werde ich töten und dann glücklich sein.
Moment, das Tagebuch oder das Notizbuch war von der Frau?
Nee, das war von Humayun, ihrem Ehemann.
Okay. Und der hat gesagt, der Mann?
Der Mann, der in seinem Leben Feuer entfacht hätte, müsse getötet werden.
Also das heißt so viel wie, der Liebhaber von meiner Frau muss dran glauben?
Genau. Also okay. Das heißt ja wohl schon mal zumindest, dass er von diesem Liebhaber wusste, was er ja anfänglich bei der Polizei alles geleugnet
hat. Vielleicht hat er einfach Gedichte geschrieben oder so.
Ja, er sagt auch, als die Polizei mit diesen Sätzen konfrontiert, sagt er auch, ja, er sei nur wütend und betrunken gewesen und so. Okay. Und versucht das irgendwie so abzuwimmeln. Aber es ist doch schon es zeigt so, dass er bei der Polizei mehr oder weniger nicht die Wahrheit erzählt hat. Ne? Dass die Ehe wohl nicht so glücklich gewesen sei. Dann finden sie noch eine Spur. Einige Monate vor Nasrins Tod wurde mit dem Computer, in der bei der Familie steht, auf Google nach Schusswaffen gegoogelt. 8 Tage später hat Humayun vom Konto seines Sohnes 1300 Franken abgehoben. Mhm. Also auch hier mal wieder ein Indiz. Zumindest ein Indiz.
Ja, ich habe gegoogelt und dann habe ich Geld abgehoben.
Also nach Schusswaffen googeln?
Ja, und?
Dann
nach was googelst du denn so den ganzen Tag?
Also das ist ja schon sehr verdächtig, wenn die Frau erschossen wird und vorher googelt der Mann nach Schusswaffen.
Ja, aber was heißt das, nach Schusswaffen gegoogelt?
Ja, der hat halt geguckt, wo kann man die kaufen. Ja, und anschließend fehlen 1300 Euro vom Konto.
Also das heißt ja, der wollte sich illegal eine Schusswaffe besorgen und hat in Google geguckt, wie man das machen kann.
Ganz genau.
Okay.
Ja.
Wie dumm, ne?
Und er sagt dann natürlich, ja, das muss irgendwie mein Sohn gewesen sein oder meine Frau. Er kennt sich gar nicht aus mit Computern. Ja, weiß gar nicht, wie die funktionieren. Aber komischerweise hat er vorher im Rahmen eines Arbeitslosenprojektes noch einen Computerkurs belegt. Mhm. Also auch das alles so, ne, also so.
Schutzbehauptungen rausfinden.
Schutzbehauptungen rausreden und so. Und die Polizei schreibt dann auch noch eine Belohnung aus, eine wirklich sehr hohe Summe. Mhm. Und hofft, dass irgendjemand sich meldet im Umfeld von Humayun, der vielleicht irgendwie sein Schweigen brechen könnte. Aber auch da passiert nichts. Wochen vergehen, Monate vergehen, Humayun sitzt in U-Haft, die Söhne sitzen im Heim. Ja, die Polizei ist sich eigentlich sicher, Humayun hat seine Frau getötet oder er hat zumindest jemanden beauftragt, aber sie haben keinen Beweis. Hm. Und weißt du, was jetzt passiert?
Geständnis.
Nein. Humayun wird im Mai 2010 aus der Haft entlassen. Oh. Und hier könnte die Geschichte zu Ende sein.
Also der Staatsanwalt hat quasi gesagt, hier, Anklage reicht nicht.
Es gibt nichts, wir haben alles untersucht, wir haben jeden Stein umgedreht, wir finden nichts, es reicht nicht für eine Anklage.
Leider nicht die Schusswaffe gefunden.
Die Schusswaffe,
das wäre natürlich super gewesen.
Genau, die Schusswaffe wäre es gewesen.
Okay, und dann?
Ja, und dann wird er freigelassen und die Geschichte ist ab da dann eher erstmal zu Ende. Mhm. Oder ich sag mal.
Für wie lange?
Ja, erstmal ist sie sehr lange zu Ende, es passiert nichts. Ne? Also eine Geschichte eines betrogenen Ehemannes und einer untreuen Frau, klassisches Beziehungsdelikt, Liebesdrama, bei dem die Ehe einer Frau arrangiert wurde und ja, sie sich in Europa neu verliebt hat. Eine Liebe, die verboten ist und tragisch endet, aber niemand kann irgendwas beweisen, der Fall ist zu Ende, Bums aus, Feierabend, so.
Ja, okay. Also das klingt wie Liebesdrama, Beziehungsdelikt, was tragisch endet.
Ja.
Die Frau wird mit 5 Schüssen abgeknallt.
Ja, natürlich. Eine Hinrichtung. Ja. Schrecklich.
Ja.
Absoluter Mord, der definitiv gesühnt werden müsste, aber sie finden nichts und.
Okay, juristisch war der Fall dann jetzt erstmal
abgeschlossen. Ja. So.
Okay, nächster Akt.
So. Und jetzt geht's mal weiter. Und zwar, Humayun wird entlassen. Er weiß eigentlich auch, dass er noch unter Verdacht steht und er muss sich auch jede Woche bei den Behörden melden. Mhm. Seinen Reisepass erhält er nicht zurück, ist klar, ne? Weil er Fluchtgefahr bestehen könnte.
Ja, aber wenn doch die Ermittlungen eingestellt sind und alles.
Naja, er weiß ja noch, dass die Polizei schon noch irgendwie ihn im Auge behält und klar.
Okay, also das konnten die noch machen, das konnten die noch machen quasi.
Genau, da gibt es noch Möglichkeiten.
Für die U-Haft gab es keine Rechtfertigung
nein,
mehr.
Nein, irgendwann musste die entlassen. Ja. Ich glaube, U-Haft kann man, glaube ich, ich weiß es nicht, wie war das nochmal?
Ich weiß es überhaupt nicht.
Ich habe es mal gelernt.
Aber irgendwann ist das dann auch mal vorbei, wenn man keine weiteren Beweise hat.
Da gibt es dann so Haftprüfungen und so. Ich glaube, nach spätestens 7 Monaten oder so muss er einen rauslassen. Mhm. Und seine Arbeitsstelle kriegt er auch nicht zurück. Seine 2 Kinder bleiben auch noch im Heim. Ja. Ja. Die Staatsanwaltschaft fürchtet, er könnte nämlich mit ihnen vielleicht ins Ausland flüchten. Und erst nach einem langwierigen juristischen Kampf, nach 15 Monaten, kriegt er dann zumindest seine beiden Söhne, Shayan und Arif heißen die, zurück. Also die dürfen dann endlich wieder beim Vater wohnen. Ja. Aber was ich schon mal verrate, ist, dass die Polizei schon noch einen sehr, sehr großen Verdacht hat und ihn auch noch beobachtet und seine ganze Wohnung verwanzt.
Ja, okay.
Sein Auto verwanzt. Und die hören jedes Gespräch ab. Mhm. Es gibt einen Dolmetscher, der übersetzt jede Gespräche. Alles, was mit dem Tod von Nasrin zusammenhängt, wird übersetzt. Oft ist die Tonqualität miserabel und im Hintergrund läuft oft Radio und Fernsehen und so. Aber es wird immer mitgehört. Und das, was die Ermittler zu hören bekommen, ist sehr aufschlussreich.
Okay.
Er ist alles andere als der trauernde Witwer. Gegenüber seiner Verwandten spricht er abgrundtief schlecht über seine tote Ehefrau.
So am Telefon und so. Oder wenn er Besuch hat.
Ja, ja, genau.
Ja.
Am Telefon und wenn er Besuch hat. Und er konnte ja in die Akten sehen, bei den Vernehmungen. Ne?
Über seinen Anwalt.
Ja, ja, und er konnte Fotos sehen und alles. Oh. Und er ist, das hört man am Telefon, das hören die mit, er ist total entsetzt, was da passiert ist. Er bezeichnet seine verstorbene Frau Nasrin als Schlampe, Nutte, Kranke, Nuttentochter, die den Tod verdient.
Also er ist entsetzt über, was heißt er ist entsetzt über das, ja, was passiert ist?
Er hat ja in die Akten gesehen und weiß über dieses Verhältnis, was sie mit diesem Liebhaber hatte. Das hat er ja alles
prüfbar. Also er ist nicht gelesen. Darüber entsetzt, dass sie tot ist.
Nein,
sondern
überhaupt. Also ja. Was heißt, klar ist er auch entsetzt, dass sie tot ist, vielleicht.
Ja.
Weiß man nicht. Aber worüber er noch viel mehr entsetzt ist, ist, dass sie fremdgegangen ist. Ja? Er beleidigt sie, er sagt, sie verdient den Tod. Und er sagt an einer Stelle in einem abgehörten Telefonat, 3 Jahre habe er die Kranke ertragen müssen, die ihn immer wieder erniedrigt habe. Die Nutte habe ihm sehr wehgetan und es sei gut, dass sie gestorben sei.
Aber es sind jetzt auch keine Beweise, ne?
Natürlich nicht.
Wenn er jetzt gesagt hätte, ist gut, dass ich sie abgeknallt
genau,
habe.
Genau, das sagt er natürlich nicht.
Ja.
An einer Stelle sagt er mal einem Verwandten einen Satz, den habe ich aufgeschrieben, wann rebelliert ein Soldat? Ein Soldat rebelliert dann, wenn er an der Wand steht und nicht mehr kann. Alles hat seine Grenzen, egal wer betrügt. Die Strafe für einen Betrüger ist der Tod, nichts anderes. Da könnte man natürlich schon auch wieder sagen, war er es, aber kann man auch anders auslegen. Ne?
Das deutet schon sehr darauf hin.
Ja.
Aber leider
also und
reicht das nicht,
ja,
für eine Anklage.
Und,
ne?
Es ist ja so, wie wir auch an der Stelle denken, ist, wir glauben alle, er war es.
Doch, war es gar nicht.
Ja, du doch auch, oder? Also ich... An der Stelle denkt man doch, der war's.
Klar war der das.
Ja. Aber die Polizei will halt irgendwas kriegen, dass er es endlich zugibt.
Ja.
Und was die Polizei feststellt, ist, er ist sehr abergläubisch. Mhm. Ja, das wird in diesen Gesprächen klar. Er hat Angst um sich und fürchtet böse Geister. Und er nimmt Kontakt zu einem Fakir aus Bangladesch auf.
Die sich auf ein Nagelbrett legen. So, solche Leute oder was?
Genau, so ein Guru irgendwie. Ja. Und dieser
also ich kenne Fakir nur so aus so Karikaturen, dass die auf so einem Brett sitzen mit Nageln. Ne? Ja, oder?
Ja, so ein Typ ist das wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ja. Und
was will er von dem?
Ja, dieser Fakir behauptet, er könne die Zukunft vorhersagen.
Auf so einem Nagelbrett sitzen ist eigentlich auch jetzt keine große Kunst, weil der Körper verteilt
Es gibt sogar so Matten, die so Nägel haben.
Stimmt, das ist ja auch ganz modern.
Ja, ja, das ist so für die Durchblutung. Da habe ich mich sogar schon mal draufgelegt.
Ja.
Ist überhaupt kein.
Bist du auch Fakir jetzt?
Ja, ich bin jetzt auch Fakir.
Kannst auf deine Visitenkarte schreiben. Stefan Kern, Fakir.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man damit Geld verdienen kann, bin ich dabei.
Okay, er hat dann die Zukunft sich voraussagen lassen.
Genau, und der dieser Fakir, der der sagt halt, er kann die Zukunft voraussagen. Und Humayun glaubt ihm jedes Wort. Die Ermittler hören die ganze Zeit mit und er bittet den Fakir um Spezialgebiete.
Also die haben telefoniert oder was?
Ja, ja, klar. Ja, ne, ja, ist ja in Bangladesch, dieser Fakir.
Ja, ja, ja. Und er ist nicht dahin gefahren.
Nein, der ist in der Schweiz und telefoniert mit diesem Fakir. Und der Humayun bittet den Fakir um Spezialgebete zu Gott, damit er so schnell wie möglich vom Fall befreit wird, sagt er. Mhm. In seinem Haus, also in seiner Wohnung, hängt Humayun im Auftrag des Wahrsagers Talismane im Zimmer auf, die er 3-mal täglich in Wasser tauchen muss. Das macht er auch alles. Um den Hals trägt er eine Kette mit Glücksbringern, die ihn auch vor bösen Geistern schützen
sollen. Seine Idee war, von dem Fall loszukommen, dass die Polizisten ihn nicht mehr verdächtigen, oder was?
Ja, genau, dass sie ihn mehr oder weniger in Ruhe lassen. So. Wahrscheinlich war das damit so gemeint. Ja. Und dass er sich auch nicht mehr gedanklich damit beschäftigen muss. Ich weiß es nicht. Es ist halt alles so ein bisschen unklar. Ja.
Okay.
Und ich sag mal, so ein Aberglaube ist in Bangladesch nichts Außergewöhnliches.
Ja, gibt's hier auch.
Gibt's hier auch, aber hier bei uns in der westlichen Welt
Esoteriker.
Wird das im besten Fall mitleidiges Kopfschütteln auslösen. Ja. Also, okay. Das kann man ja nicht so richtig ernst nehmen.
Oder? Wieso? Gibt genug Leute, die Kerze anmachen und...
Ja, vielleicht ein bisschen beten, aber jetzt mit bösen Geistern und so, das ist schon echt übertrieben. Ja, mittlerweile ist dann irgendwann April 2015. Nasrin ist schon seit 4,5 Jahren
tot. Ist das mit diesem Fakir, mit dieser Fakir-Matte, die es da gibt?
Ja.
Sorry, dass ich jetzt reingerätsche.
Kein Problem.
Ist das eigentlich so kulturelle Aneignung, wenn man sich so ein Fakir-Brett dahin legt und... Tut mir leid, dass das jetzt so ein...
Du mit deiner kulturellen Aneignung.
Im Crime so ein bisschen plauderhaft wird, aber musste ich gerade dran denken.
Keine Ahnung, muss man mal... Die Debatte muss man mal auf jeden Fall...
Die muss man führen.
Die muss man führen,
das wäre was für Lanz und Precht.
Also ich glaube, der Super-GAU wäre mit Dreadlocks auf so eine Fakir-Matte legen. Dann ist...
Als Weißer.
Ja.
Sonst wäre ja kein Problem.
Keine Ahnung. Ja. Michael,
okay.
Keine Ahnung, kann ich leider nichts zu sagen.
Sorry für diesen Einwurf, ist total überflüssig gewesen.
Es ist echt...
Zurück zum Fall.
War überflüssig, Michael. Schneiden wir raus, oder?
Zurück zum Fall.
Also, Nasrin ist schon seit 4,5 Jahren tot. Es ist stiller geworden in dem Fall.
4,5 Jahre jetzt?
4,5 Jahre, immer noch ungelöst. Die haben den abgehört, der hat nichts gesagt. Ein bisschen Aberglaube, ein bisschen aufgeregt über die Frau. Humayon hat immer noch keine neue Arbeit. Er lebt von der Sozialhilfe und von der halbweisen Rente. Ja, über allem hängt dieses schwebende Verfahren wie so ein Damoklesschwert und das Leben ist irgendwie schwierig für Humayon.
Aber die Kinder, die kriegen Halbwaisenrente.
Genau, das meinte ich ja. Habe ich gesagt, er kriegt Halbwaisenrente?
Ja, der lebt davon, hast du gesagt.
Ja.
Hat er so Witwenrente denn bekommen oder sowas? Weiß ich nicht.
Die Kinder kriegen Halbwaisenrente, er kriegt Sozialhilfe.
Okay.
Das Leben ist auf jeden Fall schwierig. Mhm. Und in dieser Situation lernt Humayon einen neuen Freund kennen. Der heißt Orhan. Mhm. Er ist der Bekannte eines Freundes und dieser gemeinsame Bekannte heißt Nadim. Und Nadim hat einen schnell ein bisschen Earlycon und Orhan, der ist eigentlich Deutscher, also Deutscher mit türkischen Wurzeln und der ist irgendwann zum ersten Mal in der Schweiz, trinkt da in diesem Schnellimbiss einen Kaffee, hält so ein bisschen so einen Schwatz und fragt dann, ob es irgendwo eine Moschee gibt, wo er beten kann. Ja, das Eis ist dann so ein bisschen gebrochen und er lernt dann diesen Schnellimbissbesitzer Nadim kennen. Die beiden gehen dann beten in der Moschee und da treffen die Humayon.
In der Moschee?
Genau. Und
ist der auch Moslem, Humayon?
Ja, der ist auch Moslem.
Aber ich denke, der ist Fakir.
Nein.
Oder so.
Nein.
Abergläubisch.
Abergläubisch, aber er ist auch Moslem.
Okay.
Das schließt sich ja nicht aus. Und, und so lernen die sich halt kennen.
Ja.
Die verstehen sich ganz gut, also dieser Humayon und dieser Orhan, dieser Deutsch-Türke da, weil der Orhan hat so eine ähnliche Lebensgeschichte. Ja. Auch seine Frau ist mit einem Liebhaber durchgebrannt und ist in die Schweiz abgehauen.
Die ist nicht mit einem Liebhaber durchgebrannt. Aber
es ist so ein bisschen ähnlich. Ja, okay. Ne? Seine Frau ist fremdgegangen und er fürchtet... Also bei ihm ist es ein bisschen anders, er fürchtet seine Söhne zu verlieren.
Ist das denn wirklich dann erwiesen, dass sie mit diesem, wie hieß er, Michael B. oder wie hieß der da angerufen
ja,
hat?
Ja, das ist alles.
Dass sie wirklich eine Affäre hatten und die wollten auch zusammen auswandern. Oder sie wollte zu ihrer Schwester in die USA.
Nein, das sind alles nur so Spekulationen, das wurde nie richtig.
Okay, die hatten irgendwie eine Affäre.
Die hatten auf jeden Fall diese Affäre.
Okay.
Das ist auf jeden Fall klar.
Okay.
Und das hat ja auch der Liebhaber dazugegeben. Der hat ja gesagt, er hätte seit 3 Jahren eine Affäre mit Nasrin.
Mhm. Ja, hätte ja auch sein können, dass es einfach nicht stimmt.
Nein, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt höre ich seit 5 Minuten, dass der da so zwei Typen kennengelernt hat.
Genau, diese zwei Typen, das ist jetzt sehr interessant, weil dieser Orhan, der ab und zu in der Schweiz ist, auch der hat irgendwie, seine Frau will mit seinem Sohn durchbrennen. Er will sie in der Schweiz suchen und er vertraut Humayon an, auch er würde sie am liebsten töten. Also die haben so auch dieselben...
Das heißt auch er, so wie du deine Frau umgebracht hast.
Okay,
oder
dann er vertraut ihm an, er würde sie am liebsten töten. Auch lasse ich mal weg. Okay. Und schließlich...
Kannten die sich denn schon so gut, dass er wusste, dass seine Frau tot ist?
Nein, das weiß er noch gar nicht.
Okay, der hat nur so erzählt, ich würde sie am liebsten umbringen.
Genau, er würde sie am liebsten umbringen und er hätte sein Gesicht verloren. Und deshalb fühlt er sich dem auch so ein bisschen verbunden.
Typische, gekränkte, männliche, toxische
Eitelkeit.
Ja.
Und die Bösen sind immer die Frauen. Genau. Und dieser Orhan ist Frachtvermittler. Er transportiert Ware und zwar Diamanten. Also der ist im Grunde genommen Diamantenhändler. Und alle paar Wochen kommt dieser Orhan aus der aus Deutschland in die Schweiz, um Geschäfte zu machen. Und der muss da irgendwie so Diamantentransporte machen. Mhm. Und immer besucht er dann diesen Nadim, das ist dieser Imbissbesitzer, und Humayun, die treffen sich dann oft. Die Freundschaft wird enger zwischen denen. Und bald holt Humayun Orhan sogar auch mal so vom Flughafen ab, bietet ihm, und Orhan, das ist sehr interessant, bietet ihm ab und zu auch so kleine Jobs an. Und Humayun ist ja arbeitslos. Mhm. Der ist dann eigentlich ganz dankbar. Der muss so Chauffeurarbeiten machen und irgendwie bei, wenn die Diamanten bei Kunden ausliefern, hilft er da so ein bisschen mit. Und da hat er dann auch ab und zu mal Angst, dass das illegale Geschäfte sind, weil er weiß, er steht da noch so ein bisschen unter Beobachtung.
Ist das wichtig?
Naja, man erfährt jetzt so ein bisschen, wie die sich kennenlernen. Das ist schon wichtig. Mhm. Weil da entsteht ja so eine Freundschaft. Mhm. Und er hat dann auch manchmal so Angst, dass das irgendwie illegal ist. Dann zeigt dieser Orhan ihm aber irgendwelche Dokumente und sagt, hier, das ist alles legal. Irgendwann leiht Orhan Humayun auch mal Geld und der arbeitet dann dieses Geld wieder ab. Also genau, der arbeitet das ab mit Chauffeurleistungen. Und die treffen sich alle paar Wochen in diesen Laden, trinken Kaffee, gehen gemeinsam beten. Hin und wieder kocht Humayun sogar mal was für ihn, besucht ihn in seinem Apartment im Hotel. Also sie werden gute Freunde. Mhm. Ne? Also sie lernen sich dann besser kennen. Aber Humayun, das dauert ein bisschen, der öffnet sich noch nicht. Aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo er sich tatsächlich öffnet.
Ja.
Er erzählt ihm dann irgendwann seine Geschichte. Ja? Dass seine Frau erschossen wurde und sie eine Affäre hatte mit einem Schweizer Banker. Mhm. Dieser Typ ihr den Kopf kaputt gemacht hätte und dann saß er in Untersuchungshaft, das erzählt er alles. Er erzählt auch, dass seine beiden...
Was heißt, dieser Typ hat ihr den Kopf kaputt gemacht?
Ja, das sagt er so. So, das ist seine Wortwahl. Dieser Banker hätte ihr den Kopf kaputt gemacht.
So den Kopf verdreht mit
Ja,
Liebes-
genau. Ja, deshalb sei er ja fremdgegangen. Genau.
Okay, verstehe.
Und genau, seine Söhne hätten im Heim gesessen und es läuft noch ein Verfahren gegen ihn. Das erzählt er dann alles. Humayun beklagt sich, dass seine Frau nicht hätte fremdgehen dürfen mit zwei Kindern. Seine Frau habe seine Religion, seine Kinder, seine Kultur und ihn verraten.
Oh ja, natürlich.
Genau.
Nur er hätte fremdgehen dürfen wahrscheinlich.
Genau. Und die hören ja noch mit. Ne?
Ach so.
Ja, offenbar, weil sonst...
Ja, das wusste ich nicht.
Ja, da gibt's einmal so ein wortwörtliches Gespräch, wo er ihn fragt, vertraust du mir? Also der Orhan fragt den Humayun, vertraust du mir? Mhm. Und Humayun sagt, ja, zu 100%.
Ja. Obwohl sie sich noch gar nicht so gut lange kennen und sowas, ne?
Mhm. Aber er vertraut ihm.
Okay.
So, und jetzt wird's krass. Jetzt wird's echt krass. Irgendwann sitzen die gemeinsam in diesem Laden von diesem Nadim, ne? In diesem Schnellimbiss.
Mhm.
Ja, der Orhan erzählt dann auch irgendwie, die Auseinandersetzungen mit seiner Frau werden immer harscher. Jetzt will sie plötzlich doch das Kind, das Orhan entführt und bei seinen Eltern in der Türkei untergebracht hat. Das will sie jetzt irgendwie haben.
Wie, der hat ein Kind entführt?
Orhan? Ja, ja.
Sein Kind hat er entführt. Aus der Türkei in die Schweiz oder was?
Der hat ein Kind und das hat er bei seinen Eltern in der Türkei untergebracht.
Okay, er hat das dahin gebracht und ist wieder zurückgekommen.
Genau, er ist zurückgekommen, das Kind ist bei der Türkei. Und sie will das Kind haben. Und sagt, wenn sie ihm das nicht bringt und außerdem noch 250.000 Euro ihm zahlt, würde sie ihn bei der Polizei anzeigen. Und
Frau wollte das Kind und 250.000 Euro.
Genau. Und das sind jetzt so kleine Details. Ja. Das erzähle ich nur, weil so ein bisschen, ich will so ein bisschen rausschälen, dass die so, in was für einer Situation die sind, die beiden. Hm. Ja, also sehr ähnlich. Und die reden dann da so ein bisschen über die Frauen, sind sich alle irgendwie ziemlich einig, wer hier der Böse ist. Bei allen drei, also da sitzen ja drei Männer, sind es eigentlich immer die Frauen schuld.
Mhm.
Und dann wird es interessant und während des Gesprächs kommt dieser Schnellimbissbesitzer Nadim irgendwie auf die Rede von Horoskopen und Astrologie und meint er auch irgendwie im Koran, sei von Dschinn die Rede.
So ein Geist.
Von Geistern, von guten und schlechten Geistern.
Genie, bezaubernde Genie. Geist aus der Flasche, das ist so ein Djinn.
Djinn, genau. Ja. Und Humayun behauptet dann auch, dass Djinns existieren würden. Der sagt, die würden hier so mit uns zusammenleben und
eher unwahrscheinlich.
Seien aber nicht sichtbar. Wenn irgendwie ein schlechter Djinn erscheinen würde, dann würden wir den Verstand verlieren und verrückt werden. Und in diesem Gespräch, wo es dann so ein bisschen über das Übersinnliche geht, ringt Orhang noch so ein bisschen mit sich rum und dann irgendwann sagt er, ja, ich habe da auch was zu erzählen. Er habe mal vor 3 Jahren in Holland eine Wahrsagerin besucht und die hätte exakt vorhergesehen, was ihm widerfahren sei. Und er glaubt, dass diese Frau tatsächlich die Zukunft voraussehen kann.
Und was ist ihm widerfahren?
Ja, die Zukunft. Sie hätte ihm die Zukunft vorhergesagt und genau das sei passiert.
Ja, aber was wissen wir jetzt nicht?
Was nicht? Okay. Der erzählt das nur so. Ja. Und dieser Orhan, die kommen dann, reden da so drüber und dann sagt der Orhan, ja, ich will diese Wahrsagerin mal wieder aufsuchen und nach meiner Zukunft fragen, ja. Der Humayun findet das natürlich auch sehr interessant und in den nächsten Wochen ist die Wahrsagerin zwischen Humayun und Orhan immer mal wieder so ein Thema. Dann vergehen da nochmal ein paar Wochen, die treffen sich auch nochmal, dann lädt er den nochmal irgendwie nach Tessin ein und die werden nochmal noch bessere Freunde. Und irgendwann hat der Orhan Neuigkeiten und sagt, hey, pass mal auf, diese Wahrsagerin, die ist zufällig in der Schweiz. Und Orhan will ein Treffen vereinbaren und fragt Humayun, ob er ihn begleiten wolle. Und der lässt sich natürlich nicht zweimal bitten. Mhm. Und dann gibt es ein erstes Treffen mit der Wahrsagerin, die heißt Susanne. Die treffen sich in der Züricher Hotellobby. Diese Susanne ist Holländerin, hat aber auch, wie Orhan, türkische Wurzeln. Die erscheint erstmal so in ganz normalen Alltagskleidern, irgendwie so ein Minirock, sieht gar nicht aus wie eine Wahrsagerin.
Und wieso, wie sieht denn eine Wahrsagerin aus?
Ja, eine Wahrsagerin sieht, hat da irgendwelche...
Mit so großen Ohrringen,
na, ja,
und mit so Kristallkugel unterm Arm,
ja.
So ein Turban.
Genau, so, oh, so okay. Sieht eigentlich eine Wahrsagerin aus.
Genau. Die sah ganz anders aus.
Die sah einfach ganz normal, okay. Alltagskleidung und so. Und sie fragt dann aber auch so, Humayun, fragt dann, weil er ist ja dabei, fragt so, ja. Was kann ich denn für dich tun? Und Humayun sagt, er leide seit Jahren große Qualen, weil die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermitteln würde und er wolle, dass das Ganze ein Ende finde. Und die Wahrsagerin sagt, dass sie in dieser Angelegenheit helfen kann. Mhm. Und vereinbart ein Treffen mit Humayun in seiner Wohnung. Und jetzt kommt's. Ja. Juni 2015, die Wahrsagerin Susanne besucht Humayun zu Hause in seiner Wohnung und diesmal kommt sie nicht in Alltagskleidung, sondern in langem schwarzem Gewand.
Aha, schon besser.
Ja. Und Orhan begleitet sie, ne, und übersetzt. Humayun bittet dann Susanne, die Wahrsagerin, seinen Fall dahingehend zu beeinflussen, dass dieser so schnell wie möglich erledigt sei. Dann beginnt die Session. Und die Wahrsagerin legt Humayun.
Aber es ist schon komisch, weil er ist doch frei und er ist doch eigentlich erledigt.
Ja, aber die sind doch immer noch am Ermitteln, ja. Und er will, dass das alles sein Ende hat und er dann nicht mehr so drunter leidet und will davon freikommen, ja.
Okay.
Und dann beginnt die Session und die Wahrsagerin legt Humayun erstmal Tarotkarten aus und dann wird sie ganz nachdenklich und sagt, es sei erstmal nicht einfach, ihm zu helfen. Und sie liest in den Karten, dass die Polizei in den nächsten Tagen kommen wird und Fragen stellen wird. Mhm. Sie rät ihm, ruhig zu bleiben. Dann wandelt sie mit einem Topf gefüllt mit warmem Wasser und Knoblauchzehen durch die Zimmer, um die Wohnung spirituell zu reinigen und von bösen Geistern zu befreien.
Mit einem Topf, wo man...
Genau, mit so einem Topf und so einem Wedel und spritzt dann...
Mit ein paar Knoblauchzehen.
Ja, ja.
Also
ja.
Sie macht ein...
Also ich stelle mir das richtig vor, wie
eine Minestrone wollte sie machen, oder? Ja. Also.
Ich weiß, wir finden das komisch. Ja. Aber ich kann mir das richtig vorstellen, wie die dann so, wie die das so, wie der so rum durch die Wohnung geistert. Und sie sagt auch, die Geister sind sehr mächtig. Mhm. Und ganz am Ende bricht sie sogar vor Erschöpfung zusammen. Und
dann ist er zusammengebrochen vor der Rechnung, die sie ihm da gestellt hat oder so.
Keine Ahnung. Nein, aber das klingt jetzt alles ein bisschen wirklich, aber das ist ja, wirklich so passiert.
Ja.
Und sie sagt dann...
Und das hat die Polizei immer noch abgehört.
Offenbar, also irgendwie muss sie das ja wissen.
Ja.
Und sie sagt, der Schutz werde nur für ein paar Wochen reichen. Und dann, wenig später, es geschieht genau das, was die Wahrsagerin vorhergesagt hat. Die Polizei ruft an und Humayun soll zum ersten Mal nach über einem Jahr Befragung erscheinen bei der Polizeistation.
Ja, die haben das hier gehört.
Und das ist nicht alles. Hm. Die Wahrsagerin lässt ihm sogar mitteilen, dass ihn die Polizei auf eine bestimmte Stadt oder ein bestimmtes Land sowie auf eine Geldüberweisung ansprechen werde. Genau das geschieht. Ja, wieder behält die Wahrsagerin
recht. Die Polizei hat das halt abgehört und haben gesagt, komm, das machen wir jetzt mal.
Ich, keine Ahnung.
Wir und fragen den Mann nach dieser Stadt.
Ich lasse es erstmal so stehen. Okay. Die Polizei fragt Humayun tatsächlich über seine Reise nach Bangladesch und zu einer Beweisung, die seine verstorbene Frau an ihre Schwester in die USA getätigt hätte.
Mhm.
Ja, für Humayun ist klar, die übersinnlichen Kräfte der Wahrsagerin sind offenbar überwältigend.
Die arbeitet mit der Polizei zusammen offenbar.
Also, ihre präzisen Vorhersagen sind Grenzen an ein Wunder.
Ja. Ja. Nach 4 Jahren kam das ja. Jetzt, ne?
Okay.
Ja?
Komm, ich sag's dir jetzt.
Jetzt lass die Katze aus dem Sack.
Komm, ich lass die Katze aus dem Sack.
Ich weiß es.
Der Haken an der Sache ist...
Diese Wahrsagerin war eine verdeckte Ermittlerin.
Pass auf, Humayun ist wirklich der Einzige,
ja.
Der in diesem, ich sag mal, unlustigen Spiel an ein Wunder glaubt.
Ja.
In der Welt der bitteren Realität ist die Wahrsagerin eine Betrügerin. Sie kann überhaupt nicht in die Zukunft sehen. Dass sie die nächsten Schritte der Ermittlungen, der Ermittler dennoch ganz genau kennt, hat einen ganz einfachen Grund, lieber Micha. Auch sie ist eine Polizistin, eine niederländische mit türkischen Wurzeln.
Ja, habe ich doch gerade gesagt, genau. Verdeckte Ermittlerin.
Genau, verdeckte ja. Ermittlerin, die von den Züricher Polizisten als Undercover-Ermittlerin
krasser
engagiert
Plot
wurde.
Twist.
Das ist geil, oder? Ja. Und übrigens genauso wie der Mann, der sich Orhan nennt.
Ja.
Ja. Auch der heißt gar nicht Orhan. Der ist auch kein Diamantenhändler. Mhm. Und er hat auch keinen Sohn in der Türkei entführt. Er trägt auch keine Scheidungskämpfe aus. Und er ist auch kein guter Freund von Humayun. Er ist deutscher Polizist, der für die Züricher Polizei als verdeckter Ermittler im Einsatz ist.
Und die haben gesagt, hier versuchen wir dann eine Beziehung zu diesem Typen aufzubauen.
Ganz genau.
Baut damit
eine Beziehung
irgendwas
auf und ja. Führt irgendwann die Wahrsagerin ins Spiel. Mhm. Und dann legt los.
Ja.
Und das Unglaubliche ist, dass Humayun von dem all nichts ahnt.
Aber weißt du, was auch unglaublich ist? Zur Lösung vom Fall sind wir noch keinen Schritt weitergekommen.
Ja, Moment, jetzt wird's ja interessant. Jetzt pass auf.
Ja.
Nach dem Treffen liefert der verdeckte Ermittler dem mit dem Namen Orhan den Bericht immer den Schweizer Kollegen ab.
Mhm.
Und die Züricher Polizei hat auch bewusst einen muslimischen Ermittler eingesetzt, um einfach an diese Zielperson ranzukommen. Und sie hat die Wahrsagerin erfunden, weil sie weiß, dass dieser Humayun natürlich total abergläubisch ist und dass das ein schwacher Punkt ist. Und da wollen die halt rein, da wollen die ansetzen. 18 Monate lang spielt Orhan den guten Freund. Am Ende haben sie sich 30 Mal getroffen. So lange hat eine Ermittlung in der Schweiz eigentlich noch nie gedauert. Als die Staatsanwältin Humayun nach 7 Monaten aus der Untersuchungshaft entließ, weil sie keine Beweise hatte, dachten die Ermittler noch lange nicht an Aufgeben. Keine Idee war ihnen zu abwegig, kein Aufwand zu groß, um diesen Mordfall doch noch zu klären. Und dann haben die halt diese verdeckten Ermittler ins Spiel gebracht. Ich finde es schon echt krass. Also ich meine, das ist ja auch ein unglaublicher Aufwand. Und das kostet ja auch ein wahnsinniges Geld. Und eigentlich spricht es auch so ein bisschen...
So eine Wahrsager-Ausbildung kostet auch so viel. Die haben extra da so...
Ach Quatsch!
Diese mit dem Knoblauch und so, das muss doch alles, hat doch alles Hand und Fuß gehabt, oder?
Nein, das hat natürlich kein Geld gekostet. Aber ich finde schon, das ist sehr, sehr aufwendig. Also du musst mal überlegen, sowas habe ich noch nie gehört. Dass da so eine ganze Identität aufgebaut wird.
Ist schon clever und interessant gemacht.
18 Monate bauen die da so eine Freundschaft auf, mit einer Wahrsagerin auch noch und so. Und ich finde eigentlich, es spricht für unseren Rechtsstaat, weil, ich meine, man könnte ja auch...
18 Monate?
Ja, und man könnte ja auch sagen, ey, was soll's, Wahnsinn. Diese komische Schuhverkäuferin, mein Gott, ja, dann wird der Fall halt nicht geklärt. Also es spricht auch so ein bisschen für unseren Rechtsstaat, dass wirklich auch jeder irgendwie... wichtig ist fürs Gesetz und es wird versucht, der Mord aufzuklären.
Aber darf ich mal was fragen?
Ja.
Ich wüsste jetzt mal gern, was passiert, weil er hat ja nichts gesagt. Er hat einfach nur zu dieser vermeintlichen Wahrsagerin gesagt, ich möchte, dass das aufhört, dass die mich ständig
absolut.
Da
gute fragen. Frage, gute Frage. Ja. Es geht jetzt noch weiter. Es kommt zu einem weiteren Treffen mit der Wahrsagerin. Es ist auch wieder so ein... sie zündet Kerzen
Also
an.
Er war noch jetzt noch mehr überzeugt, dass die Wahrsagerin...
Klar. Absolut.
Die drauf hat.
Die hat's richtig drauf. Ja. Und er weiß, diese Frau, die kann mir helfen. Und die treffen sich nochmal. Und auch sie kommt wieder mit so einem Gewand rein, zündet Kerzen an, legt Fotos von Humayun und seinen Söhnen unter eine wassergefüllte Schale, in der sich eine Nadel befindet und beschwört gestenreich. Sie prophezeit, dass sein Leben dem Bach runtergehen könnte, dass seine Söhne ihn verlassen würden, dass sie mit Drogen in Kontakt kommen könnten. 3 Stunden lang dauert diese Session und auf einmal sagt sie, ich spüre was, ich spüre was. Hier ist ein Geist im Raum. Ein Geist taucht auf. Es könnte die Seele der toten Nasrin sein. Die Wahrsagerin will wissen, wie Humayun seine Frau Nasrin genannt hat. Und er sagt, ich habe sie Poppy genannt. Und Susan, die Wahrsagerin, versucht mit Poppy Kontakt aufzunehmen. Es gelingt. Die Wahrsagerin sagt, Nasrin wolle sich bei Humayun entschuldigen für das, was sie ihm angetan habe. Sie liebe ihn noch immer, aber sie sei wütend, dass sie ihre Kinder nicht, dass sie nicht sehen kann, wie ihre Kinder aufwachsen. Und Humayun verhält sich regungslos. Auch er habe sie geliebt, sagt er. Und Susan erzählt weiter, was der Geist ihr sagt. Nasrin weiß, wer für den Tod verantwortlich ist. Und dann auf einmal beginnt Humayun zu erzählen. Ja, sie waren im Urlaub auf Mallorca, sie sind zurückgekommen. Und er habe geschlafen, als sie ermordet wurde. Er hätte von der Polizei aus der Zeitung von dem Ort erfahren. Und er glaubt, seine Frau sei von Nasrins Liebhaber ermordet worden oder von seiner brasilianischen Ex-Frau. Das sind gefährliche Menschen. Also er gibt diesen Mord immer noch nicht zu. Aber die Wahrsagerin lässt nicht locker und sagt, Nasrins Geist lüge nicht. Sie spüre, dass der Geist böse werde, denn er könne keine Ruhe finden. Nasrins Geist habe Humayun ein Zeichen geschickt, ein Blutzeichen, ob er es nicht gesehen habe. Humayun weiß jetzt nicht, was die meint. Nein, und die Wahrsagerin sagt weiter, sie sieht eine Pistole. Und Nasrins Geist zeige ihr, was wirklich geschehen sei an dem verhängnisvollen Tag, an dem letzten ihres Lebens. Und Humayun sagt, der Geist soll mich in Frieden lassen. Ich übernehme die Verantwortung, sagt Humayun. Erneut bittet er die Wahrsagerin darum, ihn und seine Söhne zu schützen. Und sie erklärt ihm, sie könne ihm für maximal eine weitere Woche Schutz gewähren, also die Wahrsagerin. Doch dafür müsse er seinen Teil beitragen. Sie würde ihm Kichererbsen geben. Und vorbereiten und mit einem Gebet belegen und die werde sie ihm zukommen lassen. Die Erbsen soll Orhan an den richtigen Orten verteilen. Humayun müsse mitmachen, weil sonst der Schutz nicht wirkt.
Ich verstehe es nicht.
Also, er hat immer noch nicht so richtig den Mord zugegeben, aber er will nicht, dass der Geist böse wird und seine...
Was soll das jetzt mit den Kichererbsen?
Ja, pass auf. Und sie sagt, ich gebe dir Kichererbsen und du musst an bestimmte Orte legen, damit du frei wirst von der Last. Okay? Sie hat ja auch noch gesagt, hast du das Blutzeichen gesehen? Und er so, ja, keine Ahnung.
Ja, und was ist das für ein Blutzeichen?
Ja, pass auf. Während drinnen die Session stattfindet und der Geist einer Toten beschworen wird, schleicht unten am Parkplatz ein Polizist ums Auto von Orhan, also die fahren immer mit Orhans Auto, und drückt seine rot gefärbte Hand auf die Beifahrertüre. Das hat er schon mal gemacht. Ne?
Wie, das hat er schon mal gemacht?
Ja, das hat er schon mal gemacht. Sie hat ja gefragt, ob sie das Blutzeichen gesehen hat. Der Polizist hat das schon mal gemacht. Ja. Nur Humayun hatte auch diesen Farbklecks wohl schon mal gesehen, aber weggewischt und dachte, das sei irgendwie ein Lausbubenstreich. Deshalb konnte er sich nicht daran erinnern. Okay. Und drinnen neigt sich dann die Session zum Ende und zum Schluss zündet die Wahrsagerin dann irgendwie noch so ein Papier an, das sich wie von Zauberhand in Luft auflöst und es ist nur ein Scherzartikel aus dem Spielzeugladen. Doch Humayun ist total beeindruckt und glaubt an die Magie. Und dann gehen die nach draußen zu dem Parkplatz und am Auto erstarrt Humayun. Du weißt warum.
Weil er das Blutzeichen jetzt
ganz sieht. Genau. Humayun sieht die rote Hand an der Beifahrertür. Ein Blutzeichen des Geistes. Und jetzt fällt ihm auch ein, dass er das schon mal gesehen hatte. Er glaubt, das ist ein Zeichen seiner toten Frau. Und im Auto, Humayun ist fix und fertig. Erst fängt er an zu beten, murmelt vor sich her und Orhan rät ihm auch, ey, du musst dich befreien. Humayun, du musst dich befreien. Dann fragt er nochmal, bist du sicher, dass die Wahrsagerin keine Polizistin ist? Und der Orhan lacht nur und sagt, ey, das ist unmöglich.
Wie, das hat der...
Der Humayun fragt ihn das, ja, den Orhan.
Er hatte den Verdacht?
Er hatte schon, er fragt, bist du sicher, dass sie nicht eine Polizistin ist? Und der Orhan sagt, das ist unmöglich, die hat so spezielle Kunden, wenn du das wüsstest, die kann überhaupt keine Polizistin sein. Und dann fragt er nochmal, Humayun, vertraust du denn mir und so? Und Humayun sagt, auf jeden Fall vertraue ich dir. Und dann sagt Humayun, okay, ich nehme die Schuld auf mich, ich bin verantwortlich. Und am nächsten Tag sitzen die dann im Imbiss und er sagt dann auch so, Ohren, ich habe nachgedacht, ich will jetzt Ruhe haben. Ich war es. Ich war es. Ich war der Killer, ich habe sie umgebracht.
Damit durch dieses Geständnis die Wahrsagerin ihn irgendwie besser beschützen kann. Oder
genau,
so.
Genau.
Weil er Angst hat, ja, dass der Geist weiter noch böser wird, weil er lügt.
Genau.
Und ja, er denkt, wenn ich jetzt der Wahrsagerin und erstmal meinem Freund, dem vermutlichen Freund, die Wahrheit sage, können die mich dann von dem Geist befreien.
Ja.
Und dann hat er quasi das Ganze.
Er gibt
gestanden.
Das dann auch vor Ohren zu. Er sagt, ich nehme die Schuld auf mich, ich war der, ja, Killer, ich allein, ich habe es getan. Der Ohren guckt sich ja nach so einem Lokal und sagt, hey, Vorsicht, leise sein und so. Und er sagt auch nochmal, ich habe es allein gemacht. Er wiederholt es sogar nochmal. Ich will nur noch Schutz für meine Kinder. Ich will, dass das aufhört. Er bittet auch die Wahrsagerin, sie nochmal anzurufen, ihr das mitzuteilen. Mhm. Er holt dann diese Kichererbsen von der Wahrsagerin. Er kommt dann von der Wahrsagerin zurück und gibt Humayun 6 Räucherstäbchen. Das war irgendwie auch noch so vereinbart. Jede Nacht um Mitternacht muss er eines anzünden und er steckt ihm einen gefalteten Zettel zu. Den soll er ebenfalls um Mitternacht verbrennen. Das sind nochmal so Rituale. Mhm. Dann zeigt er ihm das Säckchen mit diesen magischen und mit Wachs präparierten Kichererbsen.
Wieso mit Wachs präpariert?
Ja, die sind irgendwie präpariert von der Polizei. Der soll die an bestimmte Orte legen, mhm, als Beweis. Der sagt auch, du darfst die Erbsen nicht anrühren, weil da sind wohl irgendwelche Sender drin. Ich schätze mal, da sind Sender drin.
Okay.
Also die Wahrsagerin habe ihnen den Auftrag gegeben, die Erbsen überall dorthin zu legen, wo etwas geschehen ist. Ja. 2 Erbsen tragen eine Markierung. Die erste Erbse soll mit der Markierung soll er an der Stelle deponieren, wo er die Pistole gekauft hat, und die zweite dort, wo er die Waffe versteckt hat nach der Tat.
Okay.
Und dann fährt der Orhan mit Humayun in die Straße, die auch der Tatort ist. Er soll die Erbse dorthin legen, wo er die Pistole nach der Tat entsorgt habe. Humayun zeigt auf einen Busch, dort habe er die Waffe reingeworfen. Dann sei er nämlich direkt nach Hause gefahren. Orhan drückt die Erbse in den Busch, das macht er selber, mhm, damit der Humayun nicht da in die Erbse irgendwie da den Sender mitkriegt, ne? Und weitere Erbsen verteilt Humayun dann noch irgendwie zwischen Busch und Gehsteig, wo Nasrin gestorben ist. Dann fragt er nochmal, wo genau hat er denn seine Frau erschossen? Und er zeigt ihm auch die Stelle und sagt, hier, da soll er die Erbsen hinlegen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Dann will Orhan wissen, wo er die Waffe nach dem Kauf gelagert hat. Gemeinsam gehen sie in den Keller von Humayun. Im Regal, da steht eine Schachtel, wo die Waffe vor der Tat gelegen haben soll. Und Orhan legt auch da eine Erbse rein. Mhm. Dann fahren sie in so ein Ausgehviertel irgendwie in diesem Ortsteil und neben einer Bar weist auch Humayun den Orhan dann an, da legt die Erbse hin. Er legt da die markierte Erbse
Warum?
Hin.
Warum da?
Weil er dort die Waffe gekauft hat.
Okay.
Sagt er auch nochmal, dort habe ich die Waffe gekauft von einem Unbekannten für 1200 Franken. Mhm. Ist auch noch zufälligerweise genau die Summe, ja, die er von dem Konto abgehoben hat. Ja. Genau, da war es 1300, aber so ähnlich.
Hat sie dann doch was günstiger bekommen.
Ja. Und ja, auf dem Weg nach Hause sind beide sehr still. Orhan fragt nochmal, hat deine Frau noch irgendwas gesagt, bevor sie gestorben ist? Humayun sagt, nee, das ging super schnell, die hatte keine Chance. Es ging tschak, 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 tschak. Und die konnte nichts mehr sagen. Mhm. Inshallah, jetzt wird alles gut, sagt der Humayun noch. Mhm. Und Humayun ist sich sicher, dass er und seine Söhne nun unter Schutz stehen und ihnen nichts mehr passieren kann. Ja, eine Woche später wird Humayun von der Polizei zur Einvernahme vorgeladen. erfährt, dass sein Freund Orhan verdeckter Ermittler ist. Und
hatten die denn inzwischen die Waffe gefunden?
Nein.
Ach so.
Immer noch nicht.
Aber die haben da auf jeden Fall.
Aber geguckt. Die haben natürlich einen Haufen Hinweise und Beweise.
Ja,
aber
die haben auf jeden Fall da in dem Busch dann geguckt, aber haben es nicht gefunden, die Waffe.
Nein. Ja. Die haben sie immer noch nicht gefunden. Ja, und er wird dann auch wieder in die Zelle gesetzt.
Also hatten sie eigentlich nur sein Geständnis auf Band.
Ja.
So durch so eine Wahrsagerin.
Genau.
Ergaunert so ein bisschen. Aber reicht das denn? Ist das denn ein echtes Geständnis vor Gericht, wenn man da irgendwie an Geister glaubt und sowas?
Ja, das ist jetzt...
Immer noch keine Waffe und nichts.
Ja, das ist tatsächlich... Also normalerweise würde man doch jetzt sagen, okay, jetzt haben sie ihn. Ne? Die haben genug Beweise.
Ja, die Schlinge zieht sich auf jeden Fall sehr
zu. Auf jeden Fall. Aber es kommt zur Gerichtsverhandlung. Er wird natürlich angeklagt wegen Mordes.
Widerruft er sein Geständnis oder sowas? Oder?
Ja.
Aber er wiederholt es bestimmt nicht vor Gericht. Ne?
Der Richter fragt ihn natürlich, geben Sie die Tat zu? Und er... behauptet immer noch, nein, er war es nicht. Mhm. Also er leugnet die Tat. Und der Richter sagt dann aber, ja, sie haben das doch vor dem verdeckten Ermittler zugegeben. Mhm. Und Humayun sagt, nein, ich habe das nicht getan. Ich habe das nur zugegeben, weil Orhan mich unter Druck gesetzt hat. Mhm. Und auch letztlich die Wahrsagerin. Ja, weil er meinte ja, ich müsse das tun, sonst würden meine Kinder unter Drogen leiden. Und im Ergebnis... Humayuns Version sieht in ganz vielen Fällen völlig anders aus, wenn er von diesen Ermittlungen berichtet, als die Aussagen von den verdeckten Ermittlern. Die Erzählungen stimmen nur überein, wenn es um die vermeintliche Freundschaft geht, um die Diamantenlieferung, um gemeinsame Ausflüge. Doch sobald die Wahrsagerin ins Spiel kommt, hat Humayun die Besuche ganz anders erlebt und vieles nicht gesagt. Oder soll er nicht gesagt haben. Der Humayun behauptet vor Gericht dann immer so, das hätte er so nicht gesagt und wäre alles irgendwie anders gewesen.
Wie ist es denn ausgegangen?
Er sagt im Endeffekt, er hätte mit der Tötung seiner Frau nichts zu tun.
Ja.
Die Staatsanwältin klagt ihn an, ganz klar schuldig wegen Mordes, fordert 16 Jahre Haft. Motiv?
Eifersucht.
Ein von Eifersucht zerfressener Ehemann fühlt sich erniedrigt. Die Staatsanwaltschaft räumt ein, es gäbe keine Sachbeweise, aber... endlich würde sich ein klares Bild ergeben. Die Aussagen aus den abgehörten Gesprächen, die Einträge in seinem Notizbuch, allein das würde reichen, um ihn zu verurteilen. Und dann kommen noch die Aussagen der verdeckten Ermittler hinzu. Mhm. Im Endeffekt sagt die Staatsanwaltschaft, es sei überhaupt kein Druck ausgeübt worden, ja, auch nicht von Orhan. Mhm. Dieser Humayun habe sein Geständnis aus freien Stücken gemacht.
Ja.
Das sei verwertbar und man könne ihn deshalb verurteilen.
Ja.
Und die Verteidiger, bevor das Urteil kommt, sagen natürlich genau das Gegenteil.
Ja.
Die sagen, sein Mandant wurde mit Tricks, Drohungen und Täuschungen dazu gebracht zu sagen, er habe seine Frau erschossen. Humayun sei hinterhältig und absolut illegal in ein falsches Geständnis hinein manipuliert worden. Er habe etwas gestanden, das er nicht getan habe, um sich und seine Kinder zu schützen, weil die Wahrsagerin eine Gefahr vorgetäuscht habe, die nicht vorhanden war. Humayun hatte Angst um seine Kinder. Und er hatte Angst vor bösen Geistern und das hätte er als reale Bedrohung wahrgenommen. Ja? Von einer spontan unaufgeforderten Aussage könne ja keine Rede sein. Es wäre alles unter Druck nur gesagt worden. Und der Verteidiger sagt dann noch, diese Geschichte erinnert ihn eher an einen Polanski-Film, Rosemary's Baby. Das verstehe ich nicht so ganz. Was
hat damit eigentlich nichts zu tun.
Sondern also nicht an eine
diese Geisterbeschwörungs-Seance-Geschichte.
Also es erinnert ihn eher an einen Film als irgendwie eine polizeiliche Ermittlung. Und diese Vorgehensweise würde den Rechtsstaat mit Füßen treten und sei meilenweit von einer juristischen Verwertbarkeit entfernt.
Und der Richter, was sagt der?
Der Richter sagt schuldig.
Ui.
Ja.
16 Jahre hat er bekommen.
Ja gut, zur Begründung muss man noch sagen, das ist nochmal ganz interessant, das Geständnis, das Humayun gegenüber den verdeckten Ermittlern abgelegt hätte, lässt der Richter sogar nicht gelten. Es sei nicht verwertbar.
Mhm.
Auch er sagt, es sei nicht verwertbar, weil es unter Druck entstanden sei. Die verdeckten Ermittler hätten die Angst des Mannes vor Geistern ausgenutzt und ihn dazu gebracht zu gestehen. Also es wäre kein faires Verfahren gewesen. Mhm. Aber obwohl der Richter das Geständnis nicht anerkennt, spricht er den Angeklagten schuldig wegen Mordes an seiner Frau Nasrin, Es sei aufgrund der Indizien erwiesen, dass er seine Frau erschossen hat.
Mhm.
Tja, und dann kriegt er 14 Jahre Freiheitsstrafe wegen Mordes.
Ja, alles sprach dafür, obwohl es keine Zeugen gab, keine Tatwaffe.
Ja.
Hat dann offenbar ausgereicht, also dieser Indizienprozess.
Ja, man muss schon sagen, das ist sehr auf der Kippe. Ne?
Aber es ist schon sehr komisch, Kippe, das dass er dieses Geständnis und diese ganze Täuschungsaktion nicht zugelassen hat und ihn dann trotzdem verurteilt hat. Dann hätte man ja auch ohne das ihn vor Gericht stellen können. Ja. Theoretisch
ja. Hätte man das machen können. Eigentlich schon, da hätte man sich das Prinzip bei dem Urteil sparen können.
Ja, aber vielleicht.
Also es gab ja noch das Notizbuch, ja. Es gab Aussagen, die er auch am Telefon gemacht hat und so. Mhm.
Jahrelang hat das ja gedauert.
Es gab vier die Waffe, Jahre. Das Geld, die Waffe gab es nicht, aber das Geld, was abgehoben wurde.
Und er also hat ich ja finde, auch das, nur gesagt, ich weiß dass nicht, er eine
findest
Waffe
du, findest du, das ist ein Fehlurteil oder?
Es ist schwierig nachzuvollziehen.
Also vom Bauchgefühl denke ich ja auch, wer war es.
Ja, Bauchgefühl reicht aber eigentlich nicht. Ne?
Ja, das ist halt die Frage. Und das ist jetzt genau der Punkt, Michael. Der Fall geht noch weiter.
Er war es mit Sicherheit, ja.
Der Anwalt geht in Berufung.
Ah. Gegen diese und, 14 Jahre Freiheitsstrafe.
Ja, und es findet ein erneuter Prozess vom Obergericht statt.
Mhm.
Und der vorsitzende Richter geht mit dem vorigen Richter zwar einig, dass das Geständnis von den verdeckten Ermittlern nicht verwertet werden darf. Auch er sagt, das sei unter Druck entstanden. Ja, der Beschuldigte sei auch bewusst getäuscht worden. Das Vorgehen sei sogar eines Rechtsstaates unwürdig, sagt er.
Mhm.
Nur die Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten reichen für einen Schuldspruch nicht aus. Die Waffe sei nicht gefunden worden. Das spricht eher für eine dritte Täterschaft. Ein Auftragsmord könnte nicht ausgeschlossen werden. Auch, dass beim Beschuldigten nicht mehr Partikelspuren, Schmauchpartikelspuren gefunden worden seien, spreche gegen ihn als Täter. Ebenso wie der Tatort direkt vor der eigenen Haustür. Trotzdem glaubt auch der Oberrichter nicht an Humayuns Unschuld. Der Beschuldigte hat mit großer Wahrscheinlichkeit etwas mit dem Mord zu tun, aber es fehlen die Beweise, sagt er. Die Indizienkette sei zu dünn für eine Verurteilung. Darum spricht der Richter Humayun in dubio pro reo vollumfänglich frei. Humayun erhält 660.000 Franken Schadensersatz und wegen der Haft und 150.000 Franken Schmerzensgeld. Freispruch.
Rechtskräftig.
Nein. Nichts rechtskräftig.
Wann ist das denn endlich mal hier vorbei?
Die Staatsanwaltschaft legt 2021 Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts ein. Und dieses Urteil, darauf warten wir noch.
Oh. Also, to be continued.
To be continued, ja.
Stefan, du bleibst da dran.
Ich bleib dran.
Okay, alles klar. Ja. Vielen Dank für diesen ausführlich vorgetragenen Fall.
Ja, aber man muss natürlich noch eine Sache sagen, ja. Humayun ist mittlerweile 66 Jahre alt. Er hat neulich nochmal irgendwie eine Aussage gegeben oder vor der Presse oder so. Er hat gesagt, ich bin ein kranker Mann, ich habe Diabetes, Bluthochdruck, Prostataprobleme und ich brauche eine Sauerstoffmaske beim Schlafen. Und
brauchen andere
das
auch.
Ist mein Leben und man muss, ja, aber man muss schon klar sagen, egal wie so ein Verfahren ausgeht, ja, ein Verfahren, was über 12 Jahre dauert.
Ist dann auch irgendwann mal vorbei, ne?
Wenn da die ganze Zeit ein Verdacht über jemanden besteht, da kann man nicht normal leben. Also, das ist schon auch.
Also, wir gehen doch.
Das ist schon hart.
Wir gehen doch mal davon aus, dass er das schon war.
Ich würde auch sagen, ja.
Und klar, es sind berechtigte Zweifel und dieses in dubio pro reo ist ein Grundsatz des Rechtsstaates und dann muss man den dann leider freigeben, obwohl man eigentlich auch überzeugt ist, aber.
Tja, also.
Obwohl, wenn der Richter überzeugt wäre, würde er dann freisprechen, weil er hat Zweifel.
Ja, er hat Zweifel, aber er
kann nicht ausgeschlossen werden, dass das nicht ist.
Ja, aber er hat ihn freigesprochen.
Ja, ja, genau.
Und wir warten noch auf das letzte höchstinstanzliche Urteil.
Also, Stefan, du bleibst da dran.
Ja.
Und vielleicht hören wir nochmal was von diesem geisterhaften Fall.
Wie fandst du den Fall so? Dachtest du, dass Du hast schon gedacht, da ist irgendwas faul dran, ne? Mit dieser Wahrsagerin, oder?
Nö. Ich hab's ja einmal gesagt, aber es hab dann schon am Anfang gedacht, ja, ist halt eine Wahrsagerin.
Also ich hab das alles geglaubt und ich war ziemlich erstaunt, dass ich dann gelesen hatte, das sind nur verdeckte Ermittler.
Ja.
Also mich hat das schon ziemlich umgehauen. Okay. Ja, also ich bleib dran und was denkst du? So, vielleicht noch zwei Gedanken zu dem Fall, Micha.
Das ist natürlich furchtbar, wenn eine Frau ihr Leben verliert, weil der Mann damit nicht zurechtgekommen ist und sich an ihr rächen will, dafür, dass sie einfach in einer unglücklichen Beziehung lebt und gerne mit einem anderen Mann zusammen sein möchte und aus dieser arrangierten Ehe dann irgendwann raus will und der Mann das nicht zulässt. Schade, dass die Waffe nicht gefunden wurde.
Ja.
Das hätte noch viel mehr an Beweis hätte herbringen können. Ich weiß jetzt auch nicht, er hat ja quasi den Ort zugegeben, wo er die Waffe versteckt hat, aber irgendwie war sie dann doch nicht mehr
aber
da
er hat die Waffe
nach dann, dieser ganzen Zeit.
Ja, das passt natürlich dann, er hat die Waffe nicht gefunden und das passt dann auch zu der Aussage, ja, ich habe das nur unter Druck gemacht. Also was ich krass finde an dem
Fall. Aber nach Jahren in so einem Busch kann die auch mal nicht mehr in dem Busch liegen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ja.
Der hatte die wahrscheinlich dann danach irgendwann, die haben die nicht gefunden und er wusste, wo sie waren, hat die dann irgendwann entsorgt. Wahrscheinlich so.
Vielleicht.
Wenn er es war.
Vielleicht,
also wenn er es war, finde ich es so krass, dass man mit einem Mord einfach davonkommen kann, wenn man keine Spuren hinterlässt. Du musst einfach nur keine Spuren hinterlassen. Wie willst du dann den Mord nachweisen?
Zeugen.
Es gibt aber keine Zeugen.
Ja, aber ich sag mal, es gibt auch
keine
nicht
Beweismittel, keine Zeugen und dann kann es dir einfach keiner nachweisen.
Also das perfekte Verbrechen gibt es natürlich nicht. Ne?
Naja, das war ja fast eigentlich ein perfekt. Wenn er es war, war das perfekte Verbrechen.
Er hatte Glück. Er hatte Glück gehabt, dass die Waffe nicht gefunden ist. Er hatte Glück gehabt, dass ihn da keiner gesehen hat. Ich sag mal, diese Frau, die nicht ausgeraubt worden ist, die wurde von Mr. X umgebracht, einfach so. Ja. Es ist ja naheliegend, dass das der mit den ganzen Zeugenaussagen von der Familie. Warum sollte man die Frau sonst umbringen? Sie hatte keine Feinde, sie wurde nicht ausgeraubt. War sie vielleicht ein Zufallsopfer? Darauf deutete auch nichts hin.
Nein.
Und entweder hat er sie umgebracht oder er hat einen bezahlt, der sie umbringt.
Also der ganze Fall, alles, was da ausgesprochen wurde und erzählt wurde, ist doch so sicher oder fast sicher, dass er es war. Nur man kann es ihm einfach nicht nachweisen.
Ja.
Und das ist das
Tragische
an dem Fall, ja.
Aber du bleibst ja da dran.
Ich bleib dran und
kommt er noch in den Knast.
Ich bleib dran und als Jurist muss ich am Ende nochmal sagen, wenn es keine Verurteilung gibt, bleibt die Unschuldsvermutung.
Das war ein gutes Schlusswort.
Ja.
Das Outro.
Fuck. Ruhe jetzt.
Zart und bitter.